Wir sind dran, miteinander die messianischen Prophezeiungen zu studieren im Alten Testament auf das erste Kommen von Jesus Christus hin als leidender Messias. Bisher haben wir jetzt die Weissagungen im ersten Buch Mose miteinander näher besehen. Wir haben gesehen, gleich nach dem Sündenfall wurde der Erlöser zum ersten Mal angekündigt als Nachkomme von Eva, als der Same der Frau. Das war ja in sich schon eine sehr interessante Bezeichnung, der Same der Frau, denn in der Wissenschaft hat man ja früher geglaubt, dass nur zur Entstehung eines Menschen nur der Same des Mannes notwendig ist. Und die Frau ist einfach die Empfängerin. Der Same wächst und daraus wird ein Kind. Aber die moderne Wissenschaft hat gezeigt, dass sehr wohl die Frau eine Fruchtzelle hat und der Mann, und so entsteht der Mensch. Und so wird vorausgesagt in 1. Mose 3, der Messias wird der Same der Frau sein. Und da wird also deutlich, dass sowohl die Frau eine Fruchtzelle hat, wie der Mann. Aber die Betonung liegt eben nicht einfach darauf, Nachkommen von Adam und Eva, sondern es wird betont als Nachkomme der Frau. Das war schon ein erster Hinweis, dass schließlich der Messias eben von einer Frau geboren werden sollte, und zwar einfach vom Samen der Frau und durch Gottes Wirken. Aber die Aussage war noch sehr vage, in dem Sinn, dass es irgendein Mensch sein wird, der das Böse besiegen wird und dabei eine Todeswunde erleben würde. Aber wir haben dann später gesehen, bei Noah, da wurde klar, dass der Messias aus der Linie von Sem kommen würde und nicht aus der Linie von der Japhetiten. Die Europäer sind ja wesentlich Japhetiten, auch nicht aus der Linie der Hamiten, sondern aus der Linie der Semiten. Und später haben wir gesehen, wurde das wieder weiter eingegrenzt. Ein ganz bestimmter Semite wurde auserwählt, das war Abraham, der Stammvater des Volkes Israels, aber auch verschiedener Völker, die heute zu den arabischen Völkern gehören. Wenn wir denken an Ismael, aber später hatte Abraham noch weitere Söhne von Ketura, die er geheiratet hatte nach dem Tode von Sarah. Aber wir sind dann weitergegangen, 1. Mose 12, 13, 14, und schließlich wurde klar, der Messias wird aus der Linie über Isaak kommen. Und später wurde klar, über die Linie von, die weiterging über Isaak nach Jakob. Und so wurden immer mehr Völker ausgeschaltet. Es wurde immer klar, Jakob ist der Stammvater Israels. Er hatte 12 Söhne. Von ihnen stammen die 12 Stämme Israels ab. Und letztes Mal haben wir gesehen, Jakobs Weissagung in 1. Mose 49 machte deutlich, der Messias wird aus der Linie von Juda kommen. Und da sind wir eigentlich zum Schluss des ersten Buches Mose gekommen. Vielleicht noch zu dieser Weissagung über Juda noch eine Bestätigung in 1. Chroniker. Erste Chroniker 5, Vers 2. Liest uns das jemand vor, bitte.
Denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern und aus ihm kommt der Fürst, aber das Erstgeburtsrecht wurde Josef zuteil.
Jawohl. Also, Juda sollte der Herrscherstamm werden. Das heißt, Gott hatte geplant, dass es einmal in Israel Könige geben sollte, aber diese Könige sollten aus dem Stamm Juda hervorkommen. Und aus dieser Linie schließlich der Fürst, der Messias. Dieses Wort Fürst hier, Nagid auf Hebräisch, ist das gleiche Wort, das später Daniel verwendet für den Messias. Daniel 9, wenn wir kurz aufschlagen. Diese Stelle habe ich ja in dieser Spezialbibelklasse über 50 messianische Prophezeiungen, die wir so in der Übersicht schnell durchgegangen sind im November, habe ich ja behandelt. In dieser Stelle wird gesagt, wann der Messias genau kommen sollte, nach 69 Jahrwochen. Das ist diese Zeitepoche, die wir ja umgerechnet haben auf Tage, 173.880 Tage nach dem Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen unter König Artaxerxes. Und das hat ja genau auf das Kommen des Herrn Jesus am Palmsonntag geführt. Aber schlagen wir diese Stelle kurz auf. Daniel 9, Vers 25, liest jemand?
So wisse nun und gib Acht, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit.
Vers 26.
Und nach 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören.
Jawohl. Also, hier, was bei Ihnen übersetzt ist mit der Gesalbte, ist auf Hebräisch Maschiach. Das ist das Wort für Messias. Oder Griechisch. Was entspricht Griechisch dem Wort Messias, Maschiach?
Christos.
Christos. Das ist einfach ein Titel, der Gesalbte. Und hier wird eben gesagt, der bis auf den Maschiach Nagid, den Fürsten. Das ist das gleiche Wort wie in 1. Chroniker 5, Vers 2. Dieser Fürst, der aus Juda, aus dem Königsstamm, schließlich kommen sollte. Und weiter erklärt dann eben Daniel, der Messias wird ausgerottet werden, das heißt ermordet werden, nichts haben, kein Königreich. Und dann kommt ein Volk, das Jerusalem und den Tempel zerstören wird. Was ja im Jahr 70 geschehen ist, die Römer haben Jerusalem zerstört, den zweiten Tempel. Und gerade kurz vor dem Ende der zweiten Tempelperiode ist Jesus Christus gekommen, der Nagid aus dem Stamm Juda. Ja, gut.
Entschuldigung, das in Arabisch steht Präsident verwendet. Reyes. Al-Messih al-Reyes.
Jawohl, aber das ist dann die Übersetzung, ja? Aha, im modernen Arabisch, nicht?
Ja.
Aber
ist der gleiche, oder? In beide, in Daniel und auch in Chroniker.
Aber eben im Hebräischen ist es Nagid. Das ist also nicht ein Präsident, aber ein Herrscher.
Ja, er hat die gleiche Meinung.
Ja, also es meint einfach ein führender Herrscher.
Genau.
Oder es ist in dem Sinn ein Synonym dann für den König.
Genau.
Gut, jetzt im zweiten Buch Mose wird gezeigt, wie diese Großfamilie, Jakob und seine 12 Söhne, zu einem Volk herangewachsen sind während ihres Aufenthalts in Ägypten. Nicht wahr? Diese Großfamilie ging ja infolge einer Hungersnot in Kanaan, heutiges Israel, nach Ägypten hinunter. Und dort hat sich diese Großfamilie entwickelt zu einem Volk. Der Pharao dachte, das ist eine militärische Gefährdung. Und so begann er, dieses Volk zu unterdrücken, grausam. Das Volk schrie zu Gott und dann sandte Gott Mose als Befreier. Die 10 Plagen kamen über Ägypten, führten das ägyptische Reich zum Zusammenbruch. Und das Volk konnte aus der Sklaverei erlöst werden. Aber noch am Vorabend oder in der Nacht ihres Auszuges haben sie ein Passahlamm gegessen, das sie vorher schlachten mussten, das Blut an die Türen streichen mussten, um eben dieses Bild zu geben, die Befreiung aus dieser grausamen Sklaverei geschieht durch das Sterben eines unschuldigen Stellvertreters. Das Volk wurde in die Wüste geführt, bekam dort das Gesetz. Das dritte Buch Mose beschreibt dann, wie Gott genau vorschreibt, wie die Israeliten nun, nachdem sie durch das Passahlamm aus Ägypten befreit waren, wie sie Gott dienen sollen durch einen Opferdienst. Das wird alles im Detail erklärt. Das weist natürlich alles auf Jesus Christus hin. Aber das sind keine direkten Prophezeiungen. Sondern man sagt dem, das ist Typologie. Ein Typos ist ein Bild im Alten Testament, das aber eine prophetische Bedeutung hat. Und so sind natürlich die fünf Bücher Mose voller typologischer Hinweise auf Christus. Aber das ist noch nicht unser Thema. Wir wollen die direkten Aussagen auf den Messias miteinander studieren. Sonst werden wir gar nicht mehr fertig, ja? Können wir nie mehr ein anderes Thema haben für die Bibelklasse. Denn die Typologie ist so, so reich im ganzen Alten Testament. Das vierte Buch Mose beschreibt dann zur Hauptsache die Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste. Und da finden wir die nächste messianische Prophezeiung. Ganz am Ende der Wüstenwanderung, da sahen die Moabiter, die lebten im heutigen Mitteljordanien, die sahen Israel als eine Gefahr für sie. Als Israel eben stationiert war auf moabitischem Boden, jenseits von Jericho, auf der anderen Seite des Jordans, um dann schließlich ins verheißene Land zu gehen. Und sie hatten Angst vor diesem Volk, das da eben eine Zwischenstation machte auf moabitischem Boden. Und da haben sie einen Propheten rufen lassen, von weit her, vom Euphrat oben, der sollte Israel verfluchen, weil die Moabiter eben Angst hatten, Israel könnte gefährlich werden, obwohl die Angst war unbegründet. Und dieser Bileam sagte dem König von Moab, gut, ich bin bereit, Israel verfluchen zu lassen, aber ich werde nur solche Aussprüche machen, die Gott mir gibt. Und da kann man das nachlesen in 4. Mose, ab Kapitel 22 und folgende, wie dieser Bileam offen war für die Möglichkeit, Israel zu verfluchen, aber Gott hat jedes Mal Bileam dazu gezwungen, das Volk zu segnen. Der König von Moab wurde natürlich verrückt, ja. Anstatt zu fluchen, segnet er Israel. Und nun, unter diesen Aussprüchen von Bileam finden wir eine messianische Prophezeiung. Lesen wir 4. Mose 24. Zuerst als Einführung Verse 1 bis 5.
Und als Bileam sah, dass es gut war in den Augen des Herrn, Israel zu segnen, ging er nicht wie die anderen Male auf Wahrsagerei aus, sondern richtete sein Gesicht zur Wüste hin. Und Bileam erhob seine Augen und sah Israel gelagert nach seinen Stämmen. Und der Geist Gottes kam über ihn. Und er begann seinen Spruch und sprach: Es spricht Bileam, der Sohn Eros, und es spricht der Mann mit geöffneten Augen. Es spricht der, der die Worte Gottes hört, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht und niederfällt und mit enthüllten Augen. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel.
Jawohl, bis dahin. Also dieser Bileam ist eine ganz eigenartige Person. Der hatte keine Verwandtschaft zum Volk Israel. Wohnt in Petor, also weit nördlich vom heutigen Mitteljordanien, am Euphrat oben. Und dieser Mann kannte den wahren Gott, war aber zugleich auch ein Wahrsager. Also der sich von Dämonen Botschaften geben ließ. Eine ganz eigenartige Person, eine Mischung von Licht und Finsternis. Aber schlussendlich wird dieser Mann von Gott mit dem Tod bestraft. Für sein Hinken auf zwei Seiten. Ja, aber hier wird ganz deutlich gesagt, also dass der Geist Gottes über ihn kam und ihn dazu führte, eben das Lager Israels da jenseits von Jericho in dieser Tiefebene unten des heutigen Jordaniens, dieses Volk da zu segnen. Und jetzt lesen wir Verse 15 bis 17.
Ich hätte noch eine Frage zu dir.
Ja.
Elia, er hatte das Volk nicht verflucht, konnte er nicht. Aber was er gemacht hat, er hat diese Vermischung gemacht.
Ja, er sah, es ist unmöglich, Israel zu verfluchen. Das ist das auserwählte Volk. Aber dann hat er dem König von Moab einen Rat gegeben, einen Tipp.
Genau.
Nämlich welchen Tipp?
Ja,
er hat ihm gesagt, lade die Israeliten ein zu einem Götzenopferfest. Es war so, die Moabiter hatten eine Religion, die sie eigentlich von den Kanaanitern übernommen hatten. Das war also eine Götterverehrung, die sehr stark, ein Baalskult, der verbunden war mit ritueller Unzucht. Also Hurerei, was sie als Gottesdienst für Baal ansahen. Lade die Israeliten ein, verführe sie zu Unzucht, dann wird Gott sie strafen. Und tatsächlich hat ja Gott dann eingegriffen und Tausende aus Israel kamen um. Also, das Volk konnte nicht verflucht werden, aber wenn das Volk selber in Sünde fiel, kam es unter die Zucht Gottes. Das ist genauso, man kann ein Kind Gottes nicht verfluchen. Aber wenn ein Kind Gottes verführt wird, in Sünde zu fallen, dann kommt die Zucht Gottes darüber. Das ist ganz klar. Und diesen gemeinen Tipp gab William. Aber eben, zuerst, das kommt jetzt in 4. Mose 25, zuerst musste er einfach diese Aussprüche Gottes von den Bergen herunter, mit Blick eben auf dieses Lager unten in der Tiefebene, aussprechen. Darum sagt er in Vers 5, wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Das ganze Volk war, so wie Gott das angeordnet hatte, gelagert rund um die Stiftshütte in der Mitte. Ja, und jetzt, also 4. Mose 24, 15 bis 17.
Dann begann Bileam noch einmal. Dies sagt Bileam, der Sohn Beors. Dies sagt der, dem Gott die Augen öffnet, der Gottes Worte hört und den Höchsten kennt. Der Allmächtige gibt ihm Visionen und er fällt zu Boden und sieht verborgene Dinge. Ich sehe jemanden in weiter Ferne. Noch ist er nicht da, aber ich kann ihn schon erkennen. Ein Stern steigt auf von den Nachkommen Jakobs. Ein Zepter erhebt sich in Israel. Es zerschmettert Moab den Schädel und zerschlägt sein wildes Kriegsvolk.
Jawohl, bis dahin. Also er sieht einen Stern aus Jakob, aus Israel aufsteigen. Und sagt, da kommt ein Zepter, also das Zeichen des Königs, aus Israel hervor und wird schließlich das Gericht über Moab ausführen, über Jordanien. Das ist wieder ein Hinweis auf diesen kommenden Herrscher, eben den Messias. Aber es wird nicht einfach gesagt, es kommt einer, der das Zepter über Israel in der Hand haben wird, sondern es wird gesagt, ein Stern kommt. Zeitlich wird klar gemacht, das ist noch allerdings noch weit, weit weg. Wir sind hier am Ende der Wüstenwanderung. Nach strenger biblischer Chronologie ist das also um 1566 vor Christus. Bis 1600 rechnet man in der europäischen Geschichte die Jungsteinzeit. Also ist alles in Europa, alles im Nebel. Wer kann da schon schreiben? Und in dieser frühen Zeit wird der Messias so angekündigt, ein Stern geht aus Jakob heraus. Und Mose hat das alles dann aufgeschrieben. Noch am Ende der Wüstenwanderung, bevor das Volk dann unter Josua Jericho eroberte. Ein Stern aus Jakob, ein König kommt. Aber es ist noch weit weg, aber er kommt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Nun, schlag mich dazu auf aus der Weihnachtsgeschichte. Matthäus 2. Verse 1 bis 6.
Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stamm im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land Judäa, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird.
Ja, wo ist er hin? Nun, da wird gesagt, Leute aus dem Morgenland kommen. Sie wissen, dass da offensichtlich ein König in Israel geboren worden sei, denn sie hätten seinen Stern gesehen. Ja, sind das also zwei, wir haben aus zwei Geschichten gelesen, die erste um 1566 und jetzt die zweite hier um die Zeitenwende vor 2000 Jahren. Was ist da in der Zwischenzeit geschehen? Wir gehen so Schritt für Schritt vor, um dieses Geheimnis zu lösen. Woher kamen diese Magier? Hast du in deiner Bibel etwas von Persien gelesen?
Iran?
Ja, das wäre Persien. Aber wo steht da etwas im Text von...
Weiß ich nicht, das haben Sie ja das letzte Mal gesagt.
Habe ich das letzte Mal schon gesagt? Ja, gut, dann habe ich alles schon verraten. Aber noch nicht die Lösung. Hat jemand eine Idee, wie man auf diesen Gedanken überhaupt kommt? Denn der Text sagt ja aus dem Morgenland, aber das ist einfach aus dem Ostland. Ja, klar, das kann von Israel aus, kann das Jordanien sein, Irak, Iran, Pakistan, Indien. Wie?
Immer östlich von Israel.
Ja, klar.
Aber Magier ist ein persisches Wort.
Ja, ganz genau. Magier ist ein persisches Wort. Das meint eine Priesterkaste in Persien, die eben sich mit Astronomie und natürlich auch mit Astrologie, denn in der antiken Welt war Astronomie als wissenschaftliche Beobachtung der Sternenwelt immer verknüpft mit der Wahrsagereideutung der Astronomie. Ja, also die Astronomie ist einfach die Feststellung, was geschieht am Himmel, und Astrologie ist eine Deutung des Geschehens am Himmel als Wahrsagerei, als Zeichendeuterei. Das war natürlich gemischt. Nun, diese Magier kommen offensichtlich aus dem Iran, denn das ist eine iranische, persische Bezeichnung. Jetzt, woher können die diese Idee haben, ein König ist in Israel geboren, wir haben seinen Stern gesehen? Wo sind die Berührungspunkte zwischen Israel, das ja durch Mose diese Prophetie von Biliam mit dem vierten Buch Mose mitbekommen hatte, am Ende der Wüstenwanderung, und wo ist da die Berührung mit Persien? Ja, die Juden wurden nach Babylon deportiert. Das Königtum brach in Juda zusammen. Das war also in der Zeit des letzten Königs aus der Linie von David, das war Jekonia. In dieser Zeit wurden die Juden wegen ihrem Götzendienst und Abfall von Gott nach wohin deportiert? Nach Babylon. Und Babylon ist wo? Ja, das Kerngebiet Babylonien ist der Südirak. Aber in dieser Zeit hatten die Babylonier und der Nebukadnezar eben den ganzen Nahen Osten erobert. also bis die ganzen Gebiete von Jordanien, Syrien, Libanon und eben auch Israel, das wurde alles dem Babylonischen Reich einverleibt. Und so kamen sie in den Südirak als Gefangene. Aber ein paar Jahre später, um 539 vor Christus, haben die Perser das ganze Babylonische Reich erobert und haben so ein Weltreich hingekriegt von Israel her, später sogar noch von Ägypten her, haben sie auch noch erobert, bis nach Indien, über den Indus hinaus. Das war das persische Weltreich. Dieser persische König, der Babylon erobert hatte, Kyros, hat dann den Juden die Erlaubnis gegeben, ihr dürft wieder zurückkehren in euer Land. Aber das Land Israel war von da an eine persische Provinz. Und so sind viele tausende Juden sind aus der Gefangenschaft zurückgekehrt, aber andere sind geblieben. Und die haben sich auch ausgeweitet in ihren Wohnorten im persischen Reich. Schauen wir mal im Buch Esther, da finden wir diese Zeit beschrieben. Nachdem die Juden, wer gehen wollte, bereits zurückgekehrt waren ins Land, da blieben viele eben in der Zerstreuung zurück in Persien. Aus dem ganzen persischen Reich zerstreut. Und lesen wir mal Esther 4. In dieser Zeit wollte ja ein hoher Minister des persischen Königs seinen Plan verwirklichen, die Vernichtung aller Juden. Aber wo waren diese Juden ansässig? Esther 3, Vers 8.
3 oder 4?
Esther 3, Vers 8.
Und Haman sprach zum König Ahasverus: Es gibt ein Volk, zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Ländern deines Königreichs. Und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker, und sie tun nicht nach des Königs Gesetzen.
Jawohl. Also offensichtlich waren die Juden nicht nur gerade in der Landschaft Babylon ansässig, sondern die haben sich ihre Wohnsitze ausgeweitet. Denn Haman sagt, es gibt in allen möglichen Landschaften des Persischen Reiches, das übrigens damals bestand aus 127 Landschaften, können wir das kurz aufschlagen, Esther 1, Vers 1, da waren die zerstreut. Im ganzen Bereich des Persischen Reiches sollten die Juden ausgerottet werden. Esther 1, 1, wer liest?
Zu den gescheiden Tagen des Ahasverus, das ist der Ahasverus, der von Indien bis nach Kusch über 127 Provinzen regierte.
Ja, also Kusch ist hier das Gebiet von Sudan, das gleich an Oberägypten anschloss. Wie?
Sud-Ägypten.
Gehörte zu Ägypten, genau, ganz genau. Also bis Kusch, ja, weiter.
In jenen Tagen also, als der König Ahasverus auf seinem Königsthron saß.
Ja, das reicht. Also 127 Landschaften, so war das Gebiet eingeteilt. Und Esther 3 macht deutlich, also die Juden waren in allen möglichen Landschaften zerstreut. Und jetzt sehen wir, dass also da ein sehr intensiver Kontakt mit Persien und mit der persischen Kultur vorhanden war. Und das gehört eigentlich in das Thema Mission im Alten Testament. Wir denken, Weltmission hat erst begonnen mit Pfingsten, mit dem Missionsauftrag des Auferstandenen. Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Matthäus 28 am Schluss. Aber wir finden Weltmission bereits im Alten Testament und gerade durch die Deportation der Juden nach Babylon und deren darauf erfolgte Zerstreuung im Persischen Reich hat eben die Botschaft der Bibel allen möglichen Völkern nahegebracht. Und interessant, also da ist mit einem Einfluss zu rechnen bis nach Pakistan. Indien, Pakistan, in den ganzen also nahöstlichen bis zentralasiatischen Raum. Auch Gebiete wie Tadschikistan und so weiter, Afghanistan, das gehört ja alles zu diesem Reich. Also ganz eindrücklich. Und die Juden sollten auch nicht schweigen in der Gefangenschaft. Das sehen wir aus Jeremia 10. Jeremia lebte gerade in der Zeit, als die Juden nach Babylon gebracht, deportiert werden sollten. Und da hat er ihnen noch eine Botschaft mitgegeben für die Zeit in der Gefangenschaft. Jeremia 10, Vers 11.
So sollt ihr nun zu ihnen sagen, die Götter, welche weder Himmel noch Erde erschaffen haben, sie werden von der Erde und unter dem Himmel verschwinden.
Jawohl. Also sollt ihr zu ihnen sagen, im Zusammenhang geht es um die Heidenvölker. Ja? Zu ihnen sollen sie das sagen. Und jetzt ist Folgendes interessant. Das Buch Jeremia wurde in welcher Sprache geschrieben von Jeremia?
Hebräisch.
Hebräisch, wie das meiste des Alten Testaments. Aber dieser eine Vers in Jeremia ist in einer anderen Sprache geschrieben.
Aramäisch.
Auf Aramäisch. Das ist auch eine semitische Sprache, ist verwandt mit Hebräisch, aber nicht etwa ein Dialekt, sondern es ist eine eigenständige Sprache. In der Zeit der babylonischen Gefangenschaft und dann noch ausgeprägter in der Zeit der persischen Zeit danach war Aramäisch die Verkehrssprache. Also mit Aramäisch kam man durch von Indien bis nach Ägypten. Und man hat auch in der Archäologie Briefe entdeckt aus dieser Zeit auf Aramäisch, die also über große Distanzen, es gab eine gut funktionierende persische Post, wurden diese Briefe herumgeschickt. Aber Aramäisch war die Verkehrssprache, also das Englisch von damals, kann man sagen. Und so mussten die Juden, Jeremia gab den göttlichen Auftrag, sie sollen den Heiden dort etwas erzählen. Und wenn sie diese Götzenbilder sehen überall, dann sollen sie ihnen sagen, alle diese Götter, die Himmel und Erde nicht gemacht haben, die werden eines Tages alle verschwinden, von der Erde weg. Das war ein Hinweis auf die Zeit, wenn der Messias kommt und aller Götzendienst auf der Erde dann verschwinden wird, wenn er die Herrschaft übernimmt. Nun ist natürlich verständlich, wenn die so den Kontakt hatten mit Persien und eben auch eine Botschaft weitergeben mussten, dass sie natürlich auch gerade solche Dinge aus der Bibel weitergegeben haben, die die Perser besonders interessiert hatte. Alles, was mit Sternen zusammenhängt. Das war ja schon ein Steckenpferd der Babylonier, die ja sehr weit entwickelt waren, schon in der Antike, in Astronomie und die Perser eben auch, das interessiert die doch. Wir haben eine Prophetie in unserer Bibel. Da steht, es wird einmal ein Stern erscheinen und dann kommt der Messias, der König Israels. Und nun sind Jahrhunderte vergangen und plötzlich kommen da solche iranische Sternbeobachter nach Israel und sie sagen, wo ist der König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Das ist ja bekannt, nicht wahr, aus euren Schriften. Aber die haben das alles verschlafen. In Israel war man nicht so auf das Studium der Astronomie aus. Offensichtlich haben die Leute das da gar nicht gemerkt. Und Herodes hört diese Frage, wo ist der König der Juden? Er ist völlig schockiert. Das hat natürlich noch einen besonderen Unterton, wenn die sagen, wo ist der König der Juden? Und zwar aus dem Grund, im Alten Testament, die judäischen Könige, die werden nie mit dem Titel versehen, König der Juden. Diesen Titel findet man gar nicht im Alten Testament. Wo findet man den in der Geschichte zum ersten Mal? Nein, noch früher. Der römische Senat hat den Edomiter Herodes, ein Nichtjude, hat ihn eingesetzt als König über das Judenvolk, als es unter römischer Herrschaft war. Nicht wahr? Die Römer haben Israel erobert im Jahr 63, in einem Yom Kippur-Krieg. War genau im Yom Kippur, haben sie Jerusalem erobert. Und dann haben sie später eben diesen Herodes eingesetzt und er bekam den Titel vom römischen Senat König der Juden. ernannt zum König der Juden. Jetzt kommen diese Iraner und sagen Herodes in Jerusalem, sie wussten ja nicht, wo er geboren ist in Israel. Sie wussten einfach, wir haben den Stern gesehen, gehen wir mal zur Hauptstadt. Die müssen das ja wissen, nicht? Das ist mit einer richtigen Adresse. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wow, welch ein Schock. Herodes denkt, ich bin der König der Juden, ich bin ernannt dazu. Und jetzt soll einer geboren sein als solcher. Er ist erschüttert und dann ruft er eben die jüdischen Gelehrten, die führenden Priester und Schriftgelehrten und sagt, wo muss eigentlich der Messias geboren werden im Land Israel? Und die wissen das natürlich aus den prophetischen Schriften. Und darum zitieren sie, ja in Bethlehem, denn das steht so in Micha 5, Vers 1. Und darum gehen dann diese iranischen Astronomen, gehen dann von Jerusalem nach Süden runter, 12 Kilometer Fußmarsch, und dann waren sie in Bethlehem. Also dieser Stern hat es in sich. Jetzt ist die Frage, was war dieses Phänomen? Man hat ja den Vorschlag gemacht, das war wahrscheinlich eine Planetenkonjunktion. Denn im Jahr 7 vor Christus kamen die Planeten Jupiter und Saturn einander ganz nahe. Und zwar wiederholt. Im Lauf des Jahres. Und dann war das die Idee von Kepler, das hat wahrscheinlich ausgesehen wie ein großer Stern, als diese beiden Planeten, die ja von Auge sichtbar sind, zusammenkamen. Und das war wohl dieser Stern. Und das Dumme ist, 7 vor Christus passt nicht gut. Denn die antiken Zeugnisse, die sind sehr stark dafür, dass die Geburt Jesu um 2 vor Christus war. Astronomisch ist es sogar ein Jahr verschoben, dann ist es 1 vor Christus. Also gerade vor dem Nullpunkt. Passt also von dem her nicht. Aber noch etwas weiteres, das absolut nicht geht, wenn man das auf einem Computer simuliert. Ich habe das auch schon gemacht. Dann wird deutlich, von Auge konnte man sehen, das sind 2 Planeten, denn die waren nicht ganz genau aneinander. Also von Auge konnte man sie unterscheiden, das war nicht ein großer Stern. Passt auch nicht. Und dann kommt noch dazu, hier wird ja gesprochen von einem Stern. Im Griechischen benutzt Matthäus das Wort Aster. Damit hängt auch unser deutsches Wort Stern zusammen. Aber in der alten Welt, im Altgriechischen, macht man den Unterschied zwischen Sternen, sogenannten Fixsternen, ja, und den Planeten. Das sind die Wandersterne. Also man hätte sagen können, wenn es Planeten, Jupiter und Saturn gewesen wären, hätte man das Wort Planetes verwenden können. Aber der Bibeltext verwendet Aster, Stern. Und es wird dann auch in dem weiteren Text deutlich, dass dieser Stern über längere Zeit schien. Denn Herodes erkundigt sich bei den iranischen Gelehrten, wann der Stern erschienen ist. Und aufgrund ihrer Angabe hat er dann die neugeborenen Kinder bis hinauf auf 2 Jahre hat er umbringen lassen in der Region von Bethlehem. Natürlich mit einer tüchtigen Sicherheitsmarge. Herodes war ja bekannt als ein skrupelloser Mensch, der auch nicht zurückschreckte, eigene Söhne und sogar seine eigene Lieblingsfrau, er hatte 10, umzubringen. Und so hat er die Kinder dann umbringen lassen. Aber es wird deutlich, der Text sagt, dass dieser Stern über längere Zeit schien. Und das passt auch nicht mit der Konjunktion. Also offensichtlich war das ein wirklicher Stern, der neu am Himmel erschienen war. Durch Gottes Schöpfermacht eben geschaffen. Und der nur in dieser Zeit eben sichtbar war. Ja, also, diese Gelehrten haben diesen Stern gesehen. Er ist... Die ganze Sache ist bezeugt aus der Zeit der Augenzeugen. Wir haben sogar ein Fragment des Matthäusevangeliums, noch aus dem ersten Jahrhundert, aus der Zeit der Augenzeugen. Und darum ist es auch wichtig, daran zu denken, man konnte in den Evangelien nicht irgendwelche Dinge, Geschichten schreiben, die nicht passiert waren. Denn das orthodoxe Judentum hat ja die frühen Christen ganz massiv verfolgt. Das wäre ja ein gefundenes Fressen gewesen, hätten die Evangelien erfundene Geschichten enthalten. Dann hätte man das Christentum sofort widerlegen können als Lüge. Also diese Veröffentlichung der Evangelienschriften zur Zeit der Augenzeugen, das war eine sehr, sehr gefährliche Sache, wenn es sich um Legenden gehandelt hätte. Aber das frühe Christentum wurde nicht angegriffen an diesem Punkt, dass die Geschichten nicht stimmen. Sondern man hat einfach ihren Glauben als falsch abgelehnt. Ohne Begründung, dass es historisch nicht zutreffend wäre. Ja, sind bis dahin Fragen?
Ich habe noch eine Frage zu den Magi, aber warum werden die heute auch die drei Könige genannt?
Ja, das ist eine viel spätere Legendenbildung, erst in den späteren nachchristlichen Jahrhunderten ist das aufgekommen. Dann wird von dreien gesprochen, nicht wahr? Der Bibeltext sagt einfach in der Mehrzahl Magier. Und wir haben in der Schule gelernt, Einzahl, das ist eins, und Mehrzahl ist zwei und mehr. Ja, also wir wissen gar nicht, wie viele es waren. Dann drittens hat die Legende sagt, es seien Könige gewesen. Steht gar nichts von Königen. Und viertens, ja, einer sei ein Schwarzer gewesen.
Und heilig alle drei.
Und dann durch die katholische Tradition werden ja natürlich alle zu Heiligen gemacht. Ja, aber das sind alles Legenden aus späterer Zeit. Aber wir müssen uns abstützen auf die Schriften aus der Zeit der Augenzeugen. Und das sind die Evangelien im Neuen Testament. Ja.
Diese Geschichte bei uns gibt es keine. Drei Könige, ich habe nicht gehört, nur hier in Deutschland.
Ja, ja. Im Orient kennt man das gar nicht. Ja.
Nein, wir kennen nicht.
Also das kann man gleich vergessen, abhaken.
Dass da jetzt ein Stern aufgeht, wenn ein Kind geboren wird, das geht ja eigentlich in die Richtung der Astrologie. Da bedeutet man ja dem.
Sehr gut, dass Sie das sagen. Ja, jetzt kommt das Problem mit der Astrologie. Ja, wäre das zum Beispiel eine Konjunktion von Jupiter und Saturn, dann ginge das in dieses Kapitel hinein. Aber wir werden gleich sehen, aber so mit der Erscheinung eines neuen Sternes überhaupt nicht. Welche Sterne sind von Bedeutung in der Astrologie? Also wir sehen ja auf der Nordhalbkugel der Erde, sehen wir wie viele Sterne? Wie? Nein, die kann man abzählen.
12 Sternbilder. Ja.
Also, nein, zuerst die Frage, wie viele Sterne kann man sehen? Unter den besten klimatischen Umständen, ohne Lichtverschmutzung der Großstädte, ja?
1000 bis 5000.
3000 etwa. 3000. Also das geht. Und auf der Südhalbkugel nochmals 3000. Also von Auge ohne Fernrohr sind etwa 6000 Sterne sichtbar von der Erde aus. Und diese Sterne gehören zu wie vielen Galaxien? Ich meine, im Weltall sind ja die Sterne sind ja in Sternhaufen, in diesen Spiralnebeln angeordnet.
Alle zur Milchstraße.
Also die Milchstraße, das ist die Galaxie, zu der unsere Sonne und unsere Planeten und auch die Erde gehört. Alle ist ein bisschen übertrieben. Es gibt nämlich einen Stern, der eigentlich gar kein Stern ist, sondern ist der Andromeda-Nebel, den man auch von Auge sehen kann. Und das ist eine eigene Galaxie. Unsere Galaxie besteht übrigens aus 200 Milliarden Sterne. Dann der Andromeda-Nebel, noch eine Galaxie mit etwa 100 Milliarden Sternen. Und auf der Südhalbkugel gibt es nochmals zwei Sterne, oder angebliche Sterne, die von Auge sichtbar sind, die selber aber auch wieder eigene Galaxien sind, mit ungefähr 100 Milliarden Sternen. Ja, also,
die Frage war,
wie viele Sterne sind sichtbar? Also 3000 auf unserer Nordhalbkugel. im Prinzip, oder? Aber der Andromeda-Nebel wären, sind eigentlich...
Die Astrologie, ne? Wie viel wichtig, die Ausgangsfrage war ja, wie viele Sterne sind wichtig?
Ja, ganz genau. Und jetzt aus dieser Fülle von 3000, was ist wichtig für die Astrologie? Die Planeten, und zwar wie viele?
Sieben. Und unsere hier, oder?
Sieben, ja, aber es ist noch so, man nennt in der Astrologie auch die Sonne, die sich eben auch bewegt, scheinbar am Himmel, und den Mond zählt man auch zu diesen Planeten. Und da kommen noch fünf Planeten dazu. Die spielen eine ganz wichtige Rolle. Und weiter, jemand hat es schon gesagt... Die Sternbilder, welche? Es gibt ja so viele Sternbilder am Himmel. Orion, der Wagen und so weiter. Die Schlange, der Drache. Die zwölf Tierkreiszeichen. Aber das sind also zwölf Sternbilder aus der Fülle von vielen, vielen Sternbildern, die am Himmel sichtbar sind. Also ein Sternbild ist einfach eine subjektive Zusammenfassung von einzelnen Sternen zu einem Bild. Ja? Das ist eine Sache der menschlichen Fantasie, dass man in der Konstellation der Sterne, wenn man die jetzt in Gedanken mit Strichen verbinden würde, dass da so ein Bild entsteht. Ja? Dann denkt man, also diese Sterne so, das sieht ja fast so aus wie zwei Hörner. Sagen wir dem mal Widder. Ja? Genau. Aber bei vielen Sternzeichen ist es also wirklich, braucht es überschwängliche Fantasie, um dieses Bild zu sehen, mit dem man es benannt hat. Beim Widder noch ziemlich einleuchtend, diese beiden Hörner sind ziemlich frappant. Aber, also so werden gewisse Sterne werden zusammengefasst in der Fantasie zu Bildern. Also aus dieser Fülle werden 12 ausgewählt, die gehören zum sogenannten Tierkreis. Und es ist so, dass durch das ganze Jahr hindurch erscheint quasi am gleichen sichtbaren Punkt immer wieder ein neues dieser 12 Konstellationen. Und so ist also das Wandern des Sternenhimmels, das scheinbare Wandern des Sternenhimmels, weil die Erde um die Sonne geht, in einem Jahr wird der Himmel so eingeteilt in 12 Abschnitte. Für jeden Monat ein Sternbild. Aber nur diese 12 spielen eine Rolle in der Astrologie. Und all die anderen, und das sind viel, viel mehr, die spielen überhaupt keine Rolle. Ist ja komisch, wenn die Sterne einen Einfluss haben sollen. Warum haben die meisten Sterne keinen Einfluss? Nur gerade diese eigentlich sehr wenigen Sterne, die diese 12 Tierkreiszeichen bilden. Und dann eben die sogenannten 7 Planeten. Aber wenn jetzt da ein neuer Stern erschien, das hat nichts zu bedeuten innerhalb des Systems der Astrologie. Es ist einfach ein astronomisches Phänomen, plötzlich erscheint der neue Stern. Und das hat es ja immer wieder gegeben in der Geschichte, dass durch eine Supernova, das ist eine Sternexplosion, kann plötzlich ein Stern, der vorher nicht sichtbar war, mit dem Auge, kann plötzlich sichtbar werden. Weil durch eine Sternexplosion wird die Helligkeit eines Sterns plötzlich um ein gewaltiges Vielfaches erhöht und dann kann er plötzlich in den sichtbaren Bereich kommen. Also ich will nicht behaupten, das sei eine Supernova gewesen. Wir müssen einfach beim Bibeltext bleiben, es war ein neuer Stern. Aber dieses Phänomen hat man eben schon verschiedentlich erlebt durch Supernovae. Zum Beispiel ums Jahr 1000 nach Christus ist ja berühmt diese Supernova, die Chinesen beobachtet haben. Die war dann über längere Zeit war dieser Stern sichtbar und dann ist er wieder verschwunden. Oder die Supernova, der explodierte Stern, flammt dann wieder ab. Ja, aber so haben wir...
Und warum benutzt er dieses Mittel dann in seinem Wort?
Ja, Gott hat die Wahrsagerei eben mit den Tierkreiszeichen und so weiter ganz scharf in seinem Wort verurteilt. Schlagen wir vielleicht gerade dazu etwas auf. Jesaja 47. Da haben wir eine Gerichtsankündigung über Babel. Gott will Babel durch das Gericht bestrafen und vernichten. Und da wird zur Tochter Babel, die Stadt Babel als Frau, personifiziert, Folgendes gesagt in Vers 12. Ein ironisches Wort. Ja, wer liest?
Triss doch auf mit deinen Bandsprüchen und mit der Menge deiner Zaubereien, worin du dich abgemüht hast von deiner Jugend an. Vielleicht kannst du dir Nutzen schaffen, vielleicht wirst du Schrecken einflößen. Du bist müde geworden durch die Menge deiner Beratungen. Sie mögen doch auftreten und dich retten, die Himmelszerleger, die Sternebeschauer, welche jeden Neumond kundtun, was über dich kommen wird. Siehe, da sind sie, siehe, sie sind wie Stoppeln geworden, Feuer hat sie verbrannt.
Jawohl, bis dahin. Also,
sagt das Jesaja über Israel?
Nein, zu Babylon. Und die Astrologie, die kommt ja aus Babylon. Also der Ursprung geht zurück bis auf die Zeit von dem Turmbau zu Babel. Darum wird hier gesagt, du hast dich mit Magie abgemüht von deiner Jugend an. Die Jugend Babels wird beschrieben in 1. Mose 11 beim Turmbau von Babel, nach der Sintflut. Und so wurde Babylon eben zur Hochburg der Astrologie und das wurde anderen Völkern weitergegeben in der Folge. Aber Gott sagt also ganz klar, das gehört ins Gebiet der Zauberei, des Aberglaubens und er sagt eben, diese Wahrsager können dir nicht helfen, aber Gottes Prophetie wird über sie kommen, dass sie vernichtet werden. Also ganz klar wird hier über die Astrologen das Gericht Gottes verkündigt. Jetzt aber hat Gott im Schöpfungsbericht bereits festgehalten, dass die Himmelskörper Zeichen sein sollen. 1. Mose 1, Vers 14, 4. Schöpfungstag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Also Gott hat die Sterne, auch die Sonne, den Mond gegeben, damit wir Menschen uns zeitlich orientieren könnten. Darum also das Aufgehen und Untergehen der Sonne signalisiert uns, wann wir schlafen und wann wir arbeiten sollen. Ja? Und man kann dann den Sonnenstand sogar noch schön einteilen über den Tag hinweg. Kann man die einzelne Tageszeit davon ableiten. Dann vom Mond her wurden die Monate abgeleitet. Und das hat Israel so tun müssen, immer mit dem Erscheinen der Mondsichel, der ersten Mondsichel. Zuerst kommt ja der Leermond, da sieht man nichts. Und etwa 3 Tage, und dann kommt die erste Sichel, und da sollte der Monat beginnen. Und so hat Gott also die ganze Sternenwelt gegeben für Israel und für alle Völker, um sich zeitlich danach zu orientieren. Und so war gewissermaßen der Neumond immer das Zeichen für den Monatsanfang. Und ein neuer Stern sollte das Zeichen sein, dass jetzt der Messias da ist. Aber mit Wahrsagerei hat das nichts zu tun, sondern es sind diese Zeichen, die Gott dem Menschen gegeben hat zur zeitlichen Orientierung, auch in der Heilsgeschichte. Jetzt ist der Messias da. Und darum ist es eben sehr wichtig, dass wir das klar sehen, die ganze Geschichte mit den Magiern ist in keiner Weise irgendwie eine Stütze für die Astrologie.
Sondern für die Astronomie.
Astronomie. Also Astronomie.
Stil zum Beispiel.
Ja. Da beschäftigt genau. Also Astronomie, das ist die Wissenschaft der Sterne und der Planeten, während die Astrologen logen. Jetzt machen wir Pause. 20 Minuten Pause. Wir haben vor der Pause über Astrologie nachgedacht und haben gesehen, dass also die Sache mit den Magiern aus dem Morgenland mit Astrologie gar nichts zu tun hat. Wir haben gesehen aus Jesaja 47, wie stark wie radikal Gott die Astrologie verurteilt und eben sie auch so hinstellt, dass Menschen, die das tun, das Gericht Gottes, das vernichtende Feuer Gottes verdient haben. Aber noch ein paar Hinweise überhaupt auf die Dummheit der Astrologie. Wir haben bereits davon gesprochen, dass also nur eine sehr beschränkte Anzahl von sichtbaren Sternen in der Astrologie überhaupt eine Rolle spielen. Und Sie können uns nicht erklären, warum zum Beispiel die Sterne des Orions keine Bedeutung haben sollten für das Schicksal, aber dann andererseits die Sterne des Tierkreises. Also das ist völlig mutwillig, werden da einige Sterne herausgerissen und die sollen nun das Schicksal des Menschen bestimmen. Das ist nicht logisch. Und weiter, die Sternbilder selbst sind ja nur eine subjektive, fantasievolle Zusammensetzung zu Bildern. Eben wenn es geht zum Beispiel um die Sterne des Wassermannes, die stellen nicht einen Wassermann dar, sondern wenn man die Sterne mit Strichen verbindet, dann kann man sich so mit Fantasie irgend so ein Mann dahinter vorstellen. Oder der Stier. Diese Sterne haben mit einem Stier gar nichts zu tun. Aber mit viel Fantasie kann man sich da so einen Stier hinein denken. Aber dann wird in der Astrologie behauptet, eben, dass die Sterne des Stiers, die hätten etwas mit Stierkraft zu tun. Aber dabei haben diese Sterne ja überhaupt nichts mit einem Stier zu tun. Das ist reine subjektive menschliche Fantasie. Man könnte in all diese Sternbilder völlig andere Bilder hineindenken. Also auch völlig unlogisch. Und dann kommt dazu, diese Sternbilder, die sehen ja nur von der Erde aus so aus. Aber die bilden ja nicht diese Figuren objektiv im Weltall. Wenn wir irgendwo ganz anders im Weltall wären, dann könnten wir diese Figuren gar nicht mehr sehen. Das ist völlig subjektiv. Und auch, wenn es geht um die Planeten, ihre Position, Sonne und Mond, dadurch entstehen von der Erde aus beobachtet gewisse Winkel. Ja? Aber das ist völlig subjektiv, denn irgendwo anders im Weltall wären die Winkel wieder ganz anders. Also es ist wirklich rein subjektiv. Und warum soll das genau die Bedeutung haben, weil wir jetzt von der Erde aus diese Sterne anschauen? Auch das ist also völlig unlogisch. Und dann weiter. Die Erde hat ja eine geneigte Achse und geht so um die Sonne herum. Aber diese Erdachse, die rotiert so leicht. Man spricht von der Präzession, ja. Und das hat zur Folge, dass im Lauf der Jahrtausende die Position der Sternbilder in Bezug auf die Erde sich verschiebt. Und zwar ungefähr so, dass im Lauf von 2000 Jahren, jetzt im Zusammenhang mit den 12 Tierkreiszeichen, die ja immer für einen Monat, so ein Monatabschnitt am Himmel darstellen, da verschiebt sich im Lauf von 2000 Jahren das Ganze ungefähr um ein Sternbild. Jetzt die Astrologie, wie sie normalerweise heute betrieben wird, die beruht immer noch auf die Monatszuteilung der Sternbilder, wie das war vor 2000 Jahren. Aber in der Zwischenzeit ist das Ganze um einen Monat verschoben. Und normalerweise in der Astrologie hat man das nicht nachkorrigiert. Das heißt, das ganze Horoskop, die Astrologie von heute, ist eine Astrologie ohne Sterne. Jetzt sind Astrologen aber nicht so doof, dass sie das nicht wüssten. Aber jetzt kann man ihn fragen, ja, aber ihr sagt, jetzt ist der Monat mit dem Stier, aber das ist ja gerade jetzt um eins verschoben. Dann sagen die, ja, es sind nicht die Sterne, die diese Kraft ausmachen, sondern es ist der Weltraum dahinter. der hat Stierkraft. Oder beim Löwen hat das Löwenkraft und so weiter. Der Raum da hinten. Und dann können Sie weiterfahren und fragen, ja, und wie war das 2000 Jahre früher? Zur Zeit von Abraham? Da war ja das eben ja gar nicht der Bereich des Stieres, sondern das war ja wieder ein anderes Sternbild. Ja, das Ganze ist ja gewandert, alle 2000 Jahre um ein Bild. Dann merkt man, das ist ein völliger Unfug. Aber es ist unglaublich, was die Menschen bereit sind, heute zu glauben. Und wenn man ihnen das Evangelium erzählt, können gleiche Leute können darüber spotten. Ja, also so viel zur Astrologie. Jetzt gehen wir weiter.
Ich habe noch eine Frage zur Astronomie.
Ja.
Die Astronomen sagen, es fehlt ein Tag in der Schöpfung.
Ja, das ist eine Geschichte, die jemand mal geschrieben hat und andere haben das abgeschrieben und das stimmt nicht.
Hängt das mit dem langen Josua-Tag zusammen?
Ja, das wird dann gesagt, ja, und mit dem Wunder zur Zeit von Hiskia. Aber das ist effektiv, man hat gesagt, die NASA hat das nachgerechnet mit Computern und so weiter. Also diese Geschichte bitte nicht weitererzählen. Das ist ein Unfug. Es gibt manchmal so Geschichten, die kursieren und die stimmen einfach nicht.
Wie könnte man das nachrechnen?
Nein, wo soll man den Fixpunkt nehmen? Das geht nicht. Ja, gut. Gehen wir zum fünften Buch Mose. Wir haben gesehen, am Ende des vierten Buches Mose ist Israel bei der letzten Lagerung auf der anderen Seite, auf jordanischem Boden, auf der anderen Seite von Jericho. Und Mose durfte ja wegen seines Ungehorsams nicht ins verheißene Land hineingehen. Er durfte es nur sehen. Und darum hat er dort in den Ebenen von Moab vor seinem Tod 8 Abschiedsreden gehalten, in denen er Israel ermahnt hat, wenn sie jetzt ins Land hineingehen, da sollen sie treu bleiben und das Wort Gottes eben in die Tat umsetzen. Er legt noch einmal das ganze Gesetz vom Sinai aus und wendet die Gebote an auf die neue Situation im Land. Also von der Situation der Wüste wird jetzt das Wort Gottes angewendet auf das Land. Eine wichtige Sache, es zeigt, auch wenn das Kulturelle wechselt, vom Wüstenleben zum Landleben, bleibt das Wort Gottes. Ja? Und er erklärt, wie das gleiche Wort Gottes eben ausgelebt werden muss in der neuen Situation. 8 Reden. Und ganz zentral in diesem fünften Buch Mose spricht dann Mose über den kommenden Messias. Und jetzt schlagen wir auf 5. Mose 18. Wir lesen Verse 9 bis 22. Wer liest?
Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt, oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel, und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr dein Gott die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr dein Gott so etwas verwehrt. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr dein Gott erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Ganz so wie du es von dem Herrn, deinem Gott, erbeten hast am Horeb, am Tage der Versammlung, und sprachst: Ich will hinfort nicht mehr hören die Stimme, des Herrn, meines Gottes, und dies große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde. Doch wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen redet, von dem will ich's fordern. Doch wenn ein Prophet so vermessen ist, dass er redet in meinem Namen, was ich ihm nicht geboten habe, und wenn einer redet in dem Namen anderer Götter, dieser Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest, wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn und es wird nichts daraus und es tritt nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat's aus Vermessenheit geredet. Darum scheue dich nicht vor ihm.
Also, wir haben hier gerade wieder das Thema des Okkultismus. Wäre eine direkte Brücke zu dem, was wir vorhin gesehen haben. Die Kanaaniter, in deren Land die Israeliten hineinkommen sollten, waren geprägt in ihrem ganzen Alltagsleben durch alle möglichen Formen von Magie und Wahrsagerei. Übrigens, Wahrsagerei, dazu gehört ja auch die Astrologie. Wahrsagerei gibt es eigentlich zwei grundsätzlich verschiedene Typen. Es gibt Wahrsagerei als Zeichendeuterei und Wahrsagerei durch ein verändertes Bewusstsein. Also die Astrologie gehört zu der Form der Wahrsagerei als Zeichendeutung. Also indem die Konstellation von bestimmten Himmelskörpern, die wird eben auf okkulte Weise gedeutet. Und was ist dann zum Beispiel Wahrsagerei mit einem veränderten Bewusstsein?
Trance.
Ja, und das ist genau das Thema hier mit Totenbeschwörung. Da fällt ein Mensch, meistens übrigens eine Frau, in Trance und beginnt plötzlich zu sprechen und Offenbarungen zu erzählen. Und das soll quasi die Offenbarung eines Toten sein. Also das ist die Wahrsagerei mit einem veränderten Bewusstsein. Es gibt viele weitere Formen, aber die fallen eben in diese Kategorie und dann eben die Zeichendeuterei in diese andere Kategorie. Was gehört noch weiter in den Bereich der Zeichendeuterei, wie Astrologie? Was gibt es da noch?
Handlesen.
Handlesen, weiter.
Kaffeesatz,
ja, weiter.
Meditation.
Pendeln ist eigentlich eine Mischform. Eben das Pendeln ist bereits so eine direkte Geisteinwirkung, die dann aber auch wieder gedeutet wird. Ja, wer hat noch gesagt?
Karten lesen,
ja, und so weiter. Aber es wird hier ganz klar gesagt, das ist dem Herrn ein Gräuel. Und deswegen sollten die Kanaaniter ausgerottet werden. Aber wir müssen wissen, 400 Jahre früher, das heißt 400, zu dem Zeitpunkt waren das bereits 470 Jahre früher, kam Abraham ins Land. Und er war ein Zeuge des wahren Gottes im Land. Das haben die Bewohner auch realisiert. Zum Beispiel sagen die Hethiter zu Abraham in 1. Mose 23, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Also wir haben ganz klar das Zeugnis von Abraham wahrgenommen.
Auch durch den Segen von Melchisedek.
Melchisedek war ein gläubiger König, der also auch noch den wahren Gott kannte, genau, zur Zeit von Abraham. Also so hatten die Kanaaniter die Gelegenheit, umzukehren. Das war gewissermaßen eine Gnadenzeit von 470 Jahren. Gott sagt zu Abraham in 1. Mose 15, die Sünde der Kanaaniter, der Amoriter, das war der Hauptstamm, ist noch nicht voll. Aber der Zeitpunkt wird kommen, wenn ein Volk in einem fremden Land sein wird, unterdrückt, dann werden sie ausziehen und dann werde ich diese Kanaaniter richten. Also, Gott hat gewartet in Gnade, dass diese Völker umkehren würden von diesen Gräueln. Und dann kam das Gericht Gottes durch Israel über diese Völker. Aber das Buch Josua ist nicht irgendwie eine Rechtfertigung, dass Juden das Recht hätten, irgendwelche Völker mit Krieg zu bestrafen. Sondern das Buch Josua ist wirklich ganz spezifisch. Nach diesem langen Warten Gottes mit den Kanaanitern bekamen sie den Auftrag, das Land zu erobern und die Bewohner zu bestrafen. Kann man also nicht irgendwie weiter ausweiten, als wäre das eine Rechtfertigung für irgendwelche heilige Kriege. Ja? Ganz wichtig, dass man es gut versteht. Aber es geht um diese Gräuel. Und ein Gräuel, der hier genannt wird, ist die Kinder durchs Feuer gehen lassen. Damit ist, war gemeint, Kinderopfer. Also Kinder wurden diesen Göttern geopfert. Und in unserer modernen Zeit haben wir diese Kinderopfer auch wieder. Wenn wir denken an die Abtreibung. Und wehe, wer diese, diesen Kinderopferkult in Europa angreift. Und besonders öffentlich, der hat mit was zu rechnen. Denn dieser Kinderopferkult ist sehr wichtig. Der garantiert auch ein genussvolles Leben mit möglichst wenig Verantwortung für Kinder. Ja. Alles, was irgendwie Belastung sein könnte, das muss eben verschwinden. Aber es ist so, wir sehen bei den Kanaanitern, wenn der Mensch das Leben der Kinder nicht mehr schützt, dann schützt Gott auch ihr Leben nicht mehr. Sobald ein Volk, eine Kultur beginnt, Kinder zu töten, dann ist sie gerichtsreif, dass Gottes Gericht über sie kommt. Also es ist ein sehr aktuelles, ernstes Wort. Ja, und dann sagt Mose, also mit allen Formen von Wahrsagerei und Okkultismus dürft ihr nichts zu tun haben. Aber Gott will trotzdem sich offenbaren. Und da sagt er in Vers 15, einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, gleich mir wird der Herr, dein Gott, dir erwecken. Also er spricht hier von einem ganz besonderen Propheten, der kommen wird. Und das meint eben den Messias. Das wird der Bote Gottes sein. Er hat den Auftrag, alles zu sagen. Wie heißt es hier in Vers 18? Liest nochmals jemand.
Ich will Ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihnen gebieten werde.
Jawohl. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 10, ich lese vor. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater, aber der in mir bleibt, er tut die Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Also der Herr Jesus hat all das, was der Vater ihm aufgetragen hat, das hat er mitgeteilt. Und zwar so vollkommen, dass er in Johannes 14, 9 sagen kann, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das war diese völlige Offenbarung Gottes durch ihn als den Propheten. Nun sagt Mose, dieser Prophet wird gleich sein wie ich. Was war denn an Mose so speziell? Ich meine, mit speziell meine ich, was war bei ihm anders als später bei biblischen Propheten? Nicht, Mose war ja ein Prophet, denn er schrieb ja als Prophet Gottes die fünf Bücher Mose. Wie? Also eine ganz besondere enge Beziehung zu Gott, enger als bei anderen Propheten. Aber weiter?
Er ist nicht gestorben, so wie ein normaler Mensch, er war plötzlich weg.
Also das heißt, Gott hat ihn begraben, so. Und niemand weiß das Grab ganz genau. Und dann kommt dazu, der Hohepriester Aaron durfte ja einmal im Jahr ins Allerheiligste hineingehen. Und Mose?
Immer.
Der hatte einen freien Zugang. Also der hatte eigentlich eine Position höher als der Hohepriester Israels. Was dann später niemand mehr haben sollte. Nur die hohen Priester durften einmal im Jahr ins Allerheiligste, am Yom Kippur. Mose hatte einen freien Zugang. Also er hatte eine, in dem Sinn, eine hohepriesterliche Stellung, die über dem Hohepriester Aaron war. In dem Sinn war Mose Priester in höchster Position, dann war er Prophet und als Volksführer, der mit voller Autorität das Volk durch die Wüste geführt hat, aus Ägypten geführt und durch die Wüste geführt hat, hat er eigentlich die Position eines Königs gehabt. Und so sind eigentlich die drei messianischen Ämter in Mose vereinigt gewesen. Was König, Priester und Prophet, was später nie mehr der Fall ist. Denn Gott hat im Weiteren die Gewaltentrennung gelten lassen. Die Priester und die hohen Priester kamen aus dem Stamm Levi, die Könige sollten aus dem Stamm Juda kommen. Und so konnte man also nicht gleichzeitig hoher Priester und König sein, nach Gottes Plan. Gewaltentrennung ist also keine Erfindung der Aufklärungszeit oder der Französischen Revolution, sondern das ist ein Prinzip, das wir aus der Bibel kennen. Gott hat das eingesetzt, weil wir Menschen, sobald wir zu viel Macht haben, sind wir sehr stark gefährdet, die Macht zu missbrauchen. Aber in Mose war das eine Ausnahme. Und Mose hat auch das Zeugnis bekommen von Gott in 4. Mose 12, dass er so sanftmütig war wie kein anderer Mensch auf Erden. Ganz, ganz ungewöhnlich, ja. Aber Gott hat ihn darum auch umso schärfer beurteilt. Dieser eine Ungehorsam, der ja zusammenhing damit, dass das Volk ihn aufgestachelt hatte, dass er den Felsen unerlaubt geschlagen hat in 4. Mose 20, hat gereicht, dass Mose nicht ins Land durfte. Ja, also dieser Mose war wirklich etwas ganz Besonderes, aber dieser große Prophet, durch den Gott einmal seinen ganzen Willen offenbaren wird, der sollte sein gleich Mose, eben König, Priester und Prophet. Im Alten Testament, wir werden das nächste Mal noch ausführlich darauf kommen, konnten drei Ämter oder Aufgaben durch Salbung eingeweiht werden. Nämlich der König, ja, dann
Priester.
Ja, und zwar der hohe Priester, der wurde gesalbt. Also mit Öl auf den Kopf. Die Priester nur mit den Ohrläppchen und so weiter. Drittens.
Propheten.
Ja, wo haben wir ein Beispiel, wo ein Prophet gesalbt wurde?
Elisa
von Elia. Also diese drei Ämter durch Salbung eingeführt. Und nun, was heißt Messias? Der Gesalbte. Also, all diese hohen Priester, Könige, Propheten, die waren Hinweise auf diesen einen, der einmal alle diese Aufgaben in sich vereinigt haben würde, der Messias. In dem Sinn war der König, war ein Gesalbter, der hohe Priester war, wie er in 3. Mose 4 genannt wird, der gesalbte Priester. Und ein Prophet wie Elisa war ein gesalbter Prophet, aber der Prophet sollte alles in sich vereinen. Der Messias sollte nämlich das Problem unserer Schuld lösen. Und dazu sollte er als Priester sein eigenes Leben opfern. Hebräerbrief. Und wenn wir dann aber eben herausgerettet worden sind aus der Sünde, dann brauchen wir Führung. Und darum soll der Herr Jesus der König sein, der Herr, für diejenigen, die er von den Sünden erlöst. Und als Prophet gibt er uns Wegweisung, Licht, wo unser Weg hindurchgehen soll. Also wir brauchen den Herrn so in allen diesen Aspekten als der Erlöser, der Priester, als der König, der uns führt und als der Prophet, der uns das Wort Gottes erschließt und uns den Willen Gottes zeigt. Im Islam sagt man, hier haben wir eine Ankündigung von Muhammad. Das ist dieser Prophet. Und sie argumentieren so, es steht ja hier in Vers 15, einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, wird der Herr dein Gott dir erwecken. Nun, Ismael war der Bruder von Isaak und aus der Linie von Ismael ist Muhammad gekommen. Aus deinen Brüdern. Ja, was sagt ihr dazu?
eindeutig zu Sarah gesagt, dass aus deinem Nachkommen der Sohn oder der Erlöser.
Ja, das haben wir noch in einer früheren Bibelklasse behandelt, 1. Mose 17. Gott hat immer gesagt, von Abraham, von seinem Samen wird der Messias kommen. Und da war nicht klar, wo geht dieser, durch welche Linie geht dieser Samen? Durch Isaak? Durch Ismael? Aber in 1. Mose 17 kommt dann diese Zusatzoffenbarung, dass Gott sagt, nicht Ismael, sondern Isaak. Und in seinem Samen wird der Segen für die Völker kommen. Also ganz klar, 1. Mose 17 verwirft jegliche Möglichkeit, dass der Prophet Gottes eben aus der Linie von Ismael kommen könnte. Also aus deinen Brüdern, das heißt aus dem Volk Israel, das ja hier angesprochen wird.
Also, es gibt auch solche Verse im Koran, das sagt, Propheten kommen von Jakobs. Mhm. Das sagt von Jakobs. Die Propheten sind von Jakobs Noah, nicht von Isaak oder Ismael.
Ja.
Und es sagt Jakobs.
Jawohl.
Ja, das bedeutet, Koran auch sagt es, kein Propheten kommen von Ismael.
Aha.
Das habe ich auch gelesen.
Jawohl. Aber eben, jetzt im Nachhinein wird eben von, im Islam wird 5. Mose 18 benutzt, um eben zu zeigen, Muhammad sei im Alten Testament angekündigt. Aber wir können ganz klar aus dem Bibeltext zeigen, das ist...
Wir benutzen auch Heiligen Geist als
wie?
Muhammad. Heiligen Geist.
Für Muhammad. Ja, genau. Also er wird als... Beziehungsweise der Engel Gabriel wird als Ruh Allah. Bezeichnet.
Ja, nicht nur das, aber die Pyroklites, das Bedeutung ist Ahmad oder Muhammad.
Ahmad. Tröster, ja.
Ja. Tröster in Arabisch ist Ahmad. Und da sagen auch Muhammad ist Ahmad gleich.
Ja, ganz klar. Das ist, es geht so, in Johannes 14 bis 16, hat der Herr Jesus den Heiligen Geist angekündigt. Und er nennt ihn dort Parakletos, den Tröster. Und im Islam sagt man, das sei verändert worden, das sei ein anderes Wort, das ähnlich klingt, gewesen, und was er jetzt gerade gesagt hat, und das sei, wenn man das übersetzt, ist das eben Ahmad, und das ist die gleiche Bedeutung wie Muhammad, der Glänzende. Ja? Und so sagen sie also, Muhammad sei von Jesus Christus in Johannes 14 bis 16 angekündigt worden. Aber der ganze Zusammenhang, sagte der Herr Jesus, ganz klar von dem Geist der Wahrheit, der kommen wird und in alle Wahrheit führen wird. Überhaupt nicht in Bezug auf Muhammad. Aber wenn man schon einen Hinweis auf Muhammad haben will, aus dem Neuen Testament, dann können wir ihn gleich haben. 1. Johannes 2, Vers 22. Wer liest 1. Johannes 2, Vers 22b?
Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet.
Also dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und noch Vers 23.
Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater.
Jawohl. Und Muhammad leugnete die Gottessohnschaft Jesu. Und damit ist er im 1. Johannesbrief ganz klar als Antichrist, als Wiederchristus, als Rebell gegen Christus tituliert. Und dann in Galater 1 wird gewarnt, wenn ein Engel Gottes vom Himmel euch etwas verkündigt als Evangelium, etwas anderes als was wir schon verkündigt haben, er sei verflucht. Und das war nach islamischer Auffassung, nach der Auffassung von Mohammed, war das der Engel Gabriel, der ihm dieses andere Evangelium des Koran übermittelt hätte. Und da wendet sich direkt Galater 1 darauf an. Und dann die letzten Verse in Offenbarung 22, sagt der Herr, wenn wenn man hier zu diesen prophetischen Worten, die die Bibel abschließen, etwas hinzufügt, dann wird Gott von den Plagen dieser Person hinzufügen. Von den Plagen, die in diesem Buch geschrieben sind. Offenbarung 22, Vers 18 und 19. Ja, also wir haben hier in 5. Mose 18 den Messias vor uns, den Propheten, der alle Ämter, eben König, Priester und Prophet, in sich vereinigen soll. Und dann wird aber noch erklärt, überhaupt, wenn dann Propheten nach Mose aufstehen werden, wie kann man wissen, ob das Propheten von Gott sind? Was ist das Erkennungszeichen, das hier gegeben wird?
Dass die Prophetie sich erfüllt.
Jawohl. Und zwar?
In der Nahen und Fernen.
Und nicht ab und zu. Sondern ganz konkret, wenn einmal ein Wort nicht in Erfüllung geht, dann ist das
nicht von Gott.
Kein, ja, und es ist kein Prophet Gottes, er muss sterben. Wenn man das im Okkultismus, in der Astrologie anwenden würde, wo wären die Leute? Wären alle tot. Aber die Propheten, auf die wurde dieser Maßstab angewendet in der Folge von Mose. Und also nur Bücher, die von Propheten geschrieben worden sind, die diese Prüfung bestanden haben, konnten später in Israel anerkannt werden als Propheten Gottes. Und so entstand der Kanon des Alten Testaments von Mose bis Malachi. Gut, jetzt wollen wir schließen und nächstes Mal fahren wir dann weiter. Ich werde nochmals kurz hier ansetzen und dann gehen wir zu den weiteren messianischen Prophezeiungen in den späteren Bibelbüchern.